Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-KI-Podcast im AI Melange aus Wien, Folge 35. Ich hoffe, ein paar von euch sind nach der Folge 34, der Folge der letzten Woche, ein bisschen inspiriert, sich dem gesündesten Sport der Welt zu widmen, dem Tennissport. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, hier nochmal eine dringliche Empfehlung. Aber heute sprechen wir nicht über Sport und auch nicht über anderweitiges. Wir sprechen über das dringlichste Thema der Welt. So würde das zumindest meine heutige Gästin bezeichnen. Sie ist Unternehmerin, die sich unter anderem dem Klimabereich intensiv widmet. Sie ist aus der österreichischen Startup-Szene eigentlich auch nicht wegzudenken. Und wenn es auch darum geht, auch aus keinem gesellschaftlich relevanten Diskurs mehr. Sie ist Gründerin der Plattform Clayton oder anders unter Haufe Advisory bekannt, die Beraterinnen und Unternehmen miteinander vernetzt. Sie ist Mitbegründerin von Context, dem Institut für Klimafragen. Aber sie ist auch Moderatorin, wie gesagt, bei gesellschaftlich relevanten Diskursen und auch Speakerin zum Thema Leadership. Eigentlich könnten wir heute über ganz viele unterschiedliche Themen miteinander plaudern, denn wir sind auch beide, wie gesagt, engagiert an vielen Fronten. Wir sind auch Mütter, haben vieles gemeinsam. Aber heute müssen wir uns ja für ein Thema entscheiden und fokussieren deshalb bewusst auf das Thema Klima und natürlich auf Sie als Person und wie es hier so geht. Herzlich willkommen, liebe Tina Deutsch. Schön, dass du da bist.
Danke, Anna, für die Einladung. Ich freue mich.
Tina, ich habe heute ein paar AI-News ausgewählt und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob sie in irgendeiner Form mit dem Klimathema zu tun haben. Ich bin gespannt. Ich frage dich danach, was du meinst. Ich lege jetzt einmal los. Es sind ja nur 3 kleine Updates heute. An erster Stelle möchte ich einfach mit einem Versprechen beginnen, das ich euch gegeben habe, nämlich, dass ich mit euch meine Erfahrungen mit meinem brand new, mit dem nagelneuen Pixel 10 Pro, also mit dem Google-Handy teile, das ich seit ein paar Tagen verwende und das habe ich euch tatsächlich heute mitgebracht. Denn meine Idee und Überlegung und Erwartung war, wenn ich mir ein Handy, ein Gerät, ein Smartphone zulege, in dem KI, also in dem Fall auf Basis von Gemini, komplett durch alle Softwareschichten am Gerät und auch mit den Cloud-Services integriert ist, dass ich dadurch wirklich dann die AI-Erfahrung im Alltag nutzen kann, die also das meiste aus der AI sozusagen im Alltag raushole. Und schauen wir mal, wie es tatsächlich jetzt gelingt. Aber zuerst mal hardware-seitig. Google Pixel 10 Pro, das für das ich mich entschieden habe, ist liegt wirklich super in der Hand, wirkt wirklich sehr robust und das Display ist klar. Warum ich das erwähne, ist nämlich, ich habe tatsächlich noch gar keine Cover für das Gerät gekauft, was ein bisschen ungewöhnlich ist, oder? Für die Smartphones der letzten Jahre, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Gerät gar nicht braucht. Es ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal aus der Hand geflogen und es ist nichts passiert. Das wäre vielleicht so ein Thema, wo Google auch ein Nachhaltigkeitsversprechen vielleicht einlöst, da ein bisschen sorgfältiger mit Ressourcen umzugehen. Mal sehen, wie lange ich es wirklich aushalte ohne Cover. Viel wichtiger ist aber, wie lange die Batterie hält. Und die hält, so gut 2 Tage bei ca. 7 Stunden Nutzung im 5G und im Wi-Fi gemischt. Wenn ich nur mit 5G unterwegs bin, komme ich eher auf 1 Tag. Also so ganz lange hält die Batterie nicht. Also man braucht für das mächtige Gerät schon einiges an Strom. Leider. Softwareseitig wiederum überzeugt es wirklich. Es ist super schnell und super smooth. Das liegt natürlich an diesem neuen Tensor G5 Chip und das macht, also zumindest was ich nachgelesen habe, ich habe keinen 9er Pixel verwendet, aber das macht es um 35% schneller als die Vorgänger. Und aber was viel wichtiger ist, ist Android 16 das IM-Gerät, also in der Software drinnen ist. Und da sind wir schon bei Thema AI und bei den KI-Features. Es ist tatsächlich, Android 16 ist an jeder Ecke mit AI geboostet und das macht richtig Spaß. Also die meisten Features basieren auf den neuesten Google Nano-Modellen, also die direkt am Gerät prozessiert werden. Das heißt, die Daten bleiben am Gerät und dadurch wird die Privacy auch geschützter. Und noch viel wichtiger, die Software und die Security Updates sollen 7 Jahre lang folgen. Und das war übrigens einer der Hauptgründe, warum ich mich auch für das Gerät entschieden habe. Und da sind wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich schon eine Hardware kaufe, dann möchte ich sie nicht 3 Jahre lang verwenden und dann eintauschen müssen. Und so, 7 Jahre, solange es mir nicht zu oft aus der Hand fällt, sollte das hoffentlich halten, immer mit der neuesten Software. Und nun jetzt wirklich zu den AI-Features, die man auch nutzen kann. Also am Gerät selbst ist Gemini Advanced Chatbot vorinstalliert, auch super leicht natürlich durch Schnellfunktionen, also schnell Quick Links erreichbar. Und was wirklich cool ist, ist, dass man die Live-Funktion und die Audio-Funktion natürlich an jeder Stelle sehr easy nutzen kann. Also mit einem Hallo Gemini kann ich die KI zu mir rufen und dann, und jetzt wird es spannend, kann ich tatsächlich entscheiden, lasse ich die KI meinen Screen anschauen und habe eine Frage dazu, lasse ich die KI meine Umgebung anschauen und habe eine Frage dazu, also sozusagen durch die Smartphone-Kamera. Oder ich kann natürlich einfach durch Audioeingabe irgendwas eintippen und fragen. Und alles wird trotzdem, egal sozusagen über welchen Input ich Gemini verwende, wird alles natürlich dokumentiert und archiviert als meine Chatbot-Interaktionen, sodass ich auch später darauf zurückgreifen kann. Das ist ziemlich cool. Eine Feature allerdings, die das Ganze noch cooler machen würde, die fehlt noch in der EU. Die Feature heißt Magic Queue. Die ist zum Beispiel in UK schon verfügbar, aber in der EU noch nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Wäre nämlich die folgende, dass man auch Gemini erlaubt, die Daten aus unterschiedlichen Apps am Handy zu durchforsten und diese Daten als Support, also Unterstützung in unterschiedlichen anderen Google Apps anzubieten. Also zum Beispiel, ich bin in Google Maps und suche etwas, dann könnte Magic Queue auf meinen Kalender einträgen oder zum Beispiel bei meiner Notion-App nachsehen, wenn ich in diesem Zusammenhang schon etwas dokumentiert habe oder weiß ich nicht, ähnliches. Also die Verbindung, sozusagen habe ich irgendwo irgendwelche Spuren hinterlassen, wo der Kontext hergestellt werden kann, sodass mir Gemini dann hier helfen könnte. Wie gesagt, das Thema ist, ich vermute, ich weiß es nicht genau, datenschutzrechtlich noch nicht ganz geklärt, aber auch ohne diese Feature arbeitet das Gerät wirklich wie am Schnürchen. Also diese volle Integration der KI am Gerät, nämlich nicht nur separat in einer App, wie zum Beispiel ChatGPT am iPhone, das zahlt sich richtig aus. 2 Sachen möchte ich noch erwähnen, nämlich die 100-fache Zoom der Kamera, welches irgendwie als lustiges Gimmick in aller Werbung zu sehen war und irgendwie jeder, der das Gerät schon hatte, zeigt irgendwie dieses Gimmick oder diese Feature, weil es ist so cool, 100-faches Zoom. Ehrlicherweise habe ich es noch kein einziges Mal verwendet. Es liegt vielleicht daran, dass ich jetzt natürlich nicht auf Urlaub bin oder irgendwo, wo ich wahnsinnig viele Fotos mache. Vielleicht, wenn ich das nächste Mal auf Urlaub fahre, werde ich sehen, ob die 100-fach-Zoom-Kamera wirklich so wichtig und so gut ist oder eben nur so ein Spaß-Feature. Und die zweite Sache eben ist diejenige, dass Google Pixel 10 Pro angeblich, das soll das versprechen, 30% Recycled Materials verwendet. Also es ist tatsächlich, und auch sozusagen die Verpackung, in der man das Gerät bekommt, das ist schon sehr nachhaltig. Zumindest wirkt es so, also sehr reduziert. Es macht den Eindruck, dass dem Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit wirklich wichtig ist. Ja, jetzt habe ich eigentlich die Tina gefragt, zuzuhören, ob ich das Thema Klima und Nachhaltigkeit verwende und habe das selber das Wort schon 17 Mal verwendet. Also schwer war die Aufgabe bis jetzt nicht für sie. Trotzdem noch zwei weitere Themen. Ich glaube, hier wird es ein bisschen schwieriger. Zwei andere News habe ich euch mitgebracht. Es gab letzte Woche und die letzten Tage Aufregung um ein noch, wir sind beim Thema ChatGPT und OpenAI, also ganz was anderes. Es gab Aufregung um ein noch nicht releasedes Feature von ChatGPT, nämlich das MCP, Model Context Protocol. Das ist ein Tool, das den Zugriff auf Dienste wie Google oder Kalender oder erweiterte, einfach andere Tools ermöglicht. Also man ist im ChatGPT und mit diesem MCP-Protokoll kann man eben andere Dienste erreichen. Und der Co-Founder von Edison Watch, Aito Miyamura, hat vor zwei Tagen auf LinkedIn gepostet, dass er herausgefunden hat, dass man, wenn man dieses Feature nutzt, allein mit einer E-Mail-Adresse eines Opfers wirklich eine manipulierte Kalendereinladung verschicken kann und de facto dadurch ChatGPT jailbreaken kann und alle Daten, sämtliche Daten des Nutzers leaken kann. Also es reicht eine E-Mail, eine Kalendereinladung, die nicht einmal angenommen werden muss. Und wenn ChatGPT das nächste Mal den Kalender des Nutzers liest, wird es gehijackt, liest diesen Prompt in dieser Einladung und kann sensible Daten sammeln und weitergeben. Gute Nachricht ist, MCP wurde noch nicht released, also wurde das rechtzeitig publik gemacht. Die nicht so gute Nachricht ist natürlich, man sieht wieder mal, wie hoch die Gefahr ist eigentlich, dass man Daten rausbekommt, also Daten, die man nicht weitergeben möchte. Also man muss wirklich noch einmal betonen, Vorsicht, Vorsicht und Literacy, eigene Literacy immer wieder steigern und hinterfragen, was man denn wirklich dort macht und welche Daten man den Bots zur Verfügung stellt. Man ist dort nicht in einer privaten Konversation, auch wenn man das manchmal wirklich glauben würde. Ein anderer Switch, 180 Grad, auf eine andere, etwas optimistischere und eigentlich eine wirklich richtig gute Nachricht. Man merkt, ich versuche mich auf richtig gute Nachrichten zu fokussieren, seit ein paar Wochen in einem Podcast. Nämlich die gute Nachricht kommt von Demis Hassabis. Er ist momentan CEO von Isomorphic Labs, welche Google gehören. Und er hat auch den Forschungslab DeepMind mitgegründet, das auch eben von Google gekauft wurde. Demis Hassabis hat vor ein paar Tagen im Bloomberg-Interview gesagt, dass er glaubt, dass die AI die Medikamentenentwicklung von Jahren auf Monaten kürzen könnte, was speziell bei größeren Themen wie bei Krebsforschung oder Immunkrankheiten wirklich notwendig wäre. Und man spricht ja sehr viel, wie KI in der Medizin helfen könnte. Nur man hat ja gesehen die letzten Monate, dass es doch viele Stolpersteine gibt, damit die Zeit wirklich verkürzt werden kann. Und jetzt eben, wenn sich Demis Hassabis, so jemand wie Demis Hassabis dazu äußert, dann ist man wieder optimistischer. Und in dem Zusammenhang sei gesagt, DeepMind kooperiert schon mit sehr großen Pharmahäusern wie Eli Lilly oder Novartis und hat 600 Millionen schon eingesammelt, um eben diese Themen Krebsforschung, Immunkrankheiten zu erforschen. Also es gibt eine Agenda natürlich hinter dem, was er sagt und warum das wichtig ist. Und ich hoffe es, ich glaube, das sind so wichtige Themen, dass man einfach hofft, dass er auch damit recht hat. Also Medikamentenentwicklung in ein paar Monaten. Das wäre doch ganz gut, wie ich finde. Und jetzt frage ich die Tina, haben die letzten zwei Themen irgendwas mit Klima zu tun gehabt? Glaube ich nicht, oder?
Jetzt muss ich selbst nachdenken. Ich bin ganz sicher irgendwo, aber das übersteigt jetzt meine Spontanfähigkeit.
Ja. Schön, dich hier zu haben, liebe Tina. Und ich habe mich tatsächlich bemüht, mein Handy wirklich auf dieses grüne Thema zu überprüfen und es war gar nicht so schwierig. Insofern hat mich das tatsächlich positiv gestimmt, wenn ja doch so ein großes Unternehmen doch so viel Wert immer noch und vielleicht bewusst jetzt gesagt trotz der aktuellen Weltlage dieses Wert auf dieses Thema legt.
Ja.
Okay. Und insofern gleich für dich gefragt, wo stehen wir momentan beim Thema Ökologisierung? Wie ist die Weltlage deiner Meinung nach?
Frau Anna, du startest mit einer großen Frage. Ich muss einfach nur der Korrektheit halber, weil du das bei der Einleitung gesagt hast, was richtig stellen. Du hast gesagt, meine Firma, mein Startup heißt Clayton, anders bekannt als Haufe Advisory. Das stimmt nicht. Ich habe Clayton zwar verkauft an die Haufe-Gruppe, aber in einem Management-Buyout wieder zurückgekauft. Wir haben mit Haufe nichts mehr zu tun.
Oh, es tut mir leid.
Nein, das macht überhaupt nichts. Ich wollte quasi nur sagen, damit da nichts irgendwie Falsches hängen bleibt. Aber wir sind wieder stolze Eigenbesitzer unseres Startups jetzt nach 10 Jahren. Das ist sehr, sehr schön, wenn man wieder 100% der Anteile hält und ganz frei entscheiden kann, was man tut. Also quasi, um da noch den Bogen zu spannen. Genau, und zu deiner Frage, wie ist die Weltlage im Klima? Das ist eine sehr spannende Eröffnungsfrage. Ich würde sagen, sie ist nicht optimal, weil natürlich durch die Polykrise, in der wir uns befinden, durch die vielen, vielen Dinge, die auf uns einprasseln von Kriegen und verschiedensten sehr anspruchsvollen gesellschaftlichen Entwicklungen das Klimathema teilweise ein bisschen in den Hintergrund rückt. Gleichzeitig sagen alle Umfragen, es liegt eigentlich allen Menschen, egal in welchem Land und auf welcher Ebene oder in welcher Branche sie unterwegs sind, weiterhin im Magen. Und es ist weiterhin eines der wichtigsten Themen. Es wird nur nicht mehr so viel darüber gesprochen. Und da ist es teilweise auch meine Verantwortung als Teil meines Jobs in unserem Institut, das Thema hochzuhalten.
Genau. Ihr habt beim Institut eine sehr bewusste, erstens neutrale Haltung zu dem Thema, also keine ideologische Haltung und so meine Wahrnehmung und ich glaube auch euer Value Statement. Und zweitens, was mich sehr beeindruckt, ist dieser optimistische, chancenorientierte Blick auf das Thema. Also du sagst, das ist eigentlich Thema Ökologisierung, ist eine, das ermöglicht uns, Dinge zu erreichen, eigentlich ein besseres Leben im Einklang mit Natur, im Einklang mit unseren Ressourcen. Und das hat sozusagen, es gibt ein größeres Versprechen dahinter, als eben nur Klima zu retten, sondern tatsächlich ein besseres Leben. Und das erinnert mich ja an unser Gespräch auch in Alpbach und ist auch ein bisschen die Brücke zu KI, zum KI-Thema, weil wir immer sagen, es geht ja nicht um KI, es geht ja darum, was wir damit anstellen und wohin wir hinsteuern. Also vielleicht kannst du das ein bisschen aus deiner Perspektive noch einmal erklären. Was sind diese Chancen, deiner Meinung nach, die wir ergreifen können, wenn wir uns dem Thema Ökologisierung noch stärker widmen?
Ja, voll gerne. Also ich kann mich auch gut erinnern an unsere Kaffeediskussion in Alpbach, weil es ja total interessant wird, Klimaschutz, sowieso das falsche Wort, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, um ein fiktives Konstrukt zu schützen, das sehr technisch klingt, sondern es geht um Menschenschutz oder den Schutz unseres Planeten und unserer Lebensgrundlagen. Aber wenn man das Ganze ein bisschen anders framet, dann, ja, ich würde sagen, KI oder Digitalisierung und KI und Ökologisierung oder eben Klima sind ja beide so Querschnittsthemen, die eigentlich beide, also die tun nicht selbst Wohlstand erzeugen. Also KI ist nicht gleich, macht nicht wettbewerbsfähig, aber schafft dafür Voraussetzungen. Und genauso ist es mit der Ökologisierung. Die sichert einfach die langfristige Basis für Wohlstand, weil ohne stabile Ökosysteme und ohne ein berechenbares Klima kann ich keine funktionierende Wirtschaft zum Beispiel haben. Und genauso bei KI, die ermöglicht eben die bessere Nutzung von Wissen, von Daten, von Ressourcen und dadurch entsteht vielleicht mehr Effizienz oder Innovation in eigentlich praktisch allen Sektoren, aber KI ist kein Selbstzweck. Und ich finde, da haben wir eigentlich viele Parallelen. Das ist so ein bisschen wie, wie im Stromnetz. Wir reden selten über die Kabel oder die Leitungen, aber ohne die läuft keine Industrie und kein Haushalt. Und genauso sind eigentlich KI und Ökologisierung, würde ich sagen, so ein bisschen diese unsichtbare Infrastruktur, die vieles von dem, was wir de facto erreichen wollen, überhaupt erst möglich machen.
Und wenn ich ergänzen kann, gleichzeitig schon, sie erzeugen selber keinen Wert, aber sehr wettbewerbsentscheidend sein können heutzutage für jedes Land oder für jede Region.
Das ist nein, wahrscheinlich nicht nur können, sondern das ist nicht mehr wegzudenken, das wird so sein. Es ist nur nicht, das ist so, wie wenn jemand sagt, ich will Geld, um Geld zu haben, aber die meisten Leute wollen Geld haben, um sich was kaufen zu können oder um frei zu sein. Geld allein am Konto bringt mir nichts, es bringt im Einsatz etwas. Und genauso ist es mit KI und Ökologisierung. Das dient einem Zweck, eben zum Beispiel Wohlstand zu erzeugen oder zu vergrößern. Ich finde es lustig also es kommt ja oft auf Worte an und Sprache schafft Wirklichkeit. Und wenn man Klimaschutz sagt, klingt es gleich ganz, ganz anders als Ökologisierung. Und wenn ich Ökologisierung zum Beispiel vergleiche mit Digitalisierung, dann ist bei der Digitalisierung wie bei der Industrialisierung ganz, ganz viel neu geworden. Es haben sich ja Risiken ergeben, aber vor allem auch Chancen. Dann gab es in den großen Firmen Chief Digital Officers und am Anfang große Internetkonferenzen, so wie jetzt eben AI-Konferenzen. Und irgendwann wird das ad absurdum geführt, weil in 5 Jahren hast du keine AI-Konferenz mehr irgendwo, weil überall AI drin ist. Und genauso ist es mit Ökologisierung. Das ist nicht etwas, wo du dann einen Chief Sustainability Officer irgendwo mehr hast, sondern irgendwann ist das Teil der Kernstrategie und nicht mehr wegzudenken. Also da gibt es sehr viele Parallelen in der Art und Weise, wie so Querschnittsthemen sind, die sich überall hineinarbeiten und die zur Voraussetzung für vieles andere werden und vieles andere ermöglichen.
Und wenn wir jetzt aber diese zwei Querschnittsthemen miteinander vermengen, dann würde sich die Frage stellen, na gut, wenn KI kann ja auch Enabler-Technologie für Ökologisierung sein und auch für Klimawissenschaften. Konkret bessere Daten, Analysen, Optimierungen, Effizienzen, neue Kenntnisse, Innovationen in dem Bereich. Von all den Themen, was nimmst du momentan wahr? Wie wird KI am ehesten genutzt und wo wird es am vielversprechendsten sein?
Also. Ich finde ja, das sollte man viel mehr tun, das, was du gerade tust oder was wir gerade tun, nämlich Themen, die oft im Silo gedacht werden, miteinander denken. Und KI und Klima oder Ökologisierung ist eine extrem spannende Kombination, wo sich ganz viele Dinge ergeben, wenn man das zusammen denkt. Und du hast es eh schon ein bisschen gesagt, ich finde, es gibt eigentlich zwei große Buckets. Das eine sind Optimierungen und Effizienzsteigerungen von Energieverbrauch bis Logistik und das andere sind das, was ich jetzt mal als nicht neue Erkenntnisse nennen würde, also zum Beispiel in der Materialforschung für klimafreundliche Technologien oder so. Und da gibt es jeweils unzählige Beispiele, aber ich glaube, das sind so die zwei großen Blöcke, in die man das einteilen kann.
Und vielleicht ein Blick nur so auf Österreich, wo siehst du, dass momentan der Fokus gelegt wird in diesem Zusammenhang? Will man eher das optimieren, was man hat, oder überlegt man, viel Neues zu schaffen? Bewusst jetzt im
Das kannst du wahrscheinlich sogar besser sagen. Mein Eindruck ist, es ist extrem heterogen, also sehr unterschiedlich von Organisation zu Organisation. Aber es wird eindeutig beides angeschaut. Also wir haben ja große Institute, wissenschaftliche Institute, wir haben, weiß nicht, von einem Umweltbundesamt bis zu einem Klimafonds oder auch einem WIFO. Das sind alles Forschungsinstitute, die arbeiten mit ganz vielen Daten und die schauen sich Dinge wie Wasserverbrauch, Bodenverbrauch, dann vielleicht in Korrelation mit wirtschaftlichen Daten etc. an. Und die, natürlich haben die schon alle möglichen Themen, die sie sich auch mit KI anschauen, aber auch, weiß nicht, in der Ziegelherstellung oder bei unterschiedlichsten Produktionsverfahren, wo es darum geht, wie kann ich Materialien effizienter gestalten oder eben nachhaltiger gestalten, wird das auch in Österreich sehr wohl eingesetzt. Aber ich habe schon das Gefühl, es beginnt oft so, also der erste Schritt ist sehr oft noch dieses Thema, wie kann ich meine Urlaubsanträge effizienter gestalten. Also es sind viele Organisationen in Österreich auch noch sehr innenorientiert. Aber ich würde sagen, das ist parallelisiert, hängt von der Organisation und von der Branche ab. Es sind natürlich auch in manchen Branchen die Hebel, die ich habe, noch viel größer als in anderen. Also zum Beispiel in der Produktion, in der Logistik, in der Materialforschung und bei Technologien.
Materialforschung wäre eigentlich jetzt die Brücke zu diesem Deep Mind, zu dieser Deep Mind News, weil ich, das ist zumindest mein tiefer Glaube, dass da auch sehr viel also in der Materialforschung KI wirklich helfen kann, auch neue Materialien, die nachhaltig sind, auch herzustellen. Also nicht nur sozusagen in der Medizin. Aber ein Thema, jetzt sind wir schon tief im Gespräch und unsere Hörerinnen und Hörer werden glauben, dass wir um ein Thema herumtänzeln und das bewusst ausklammern. Aber natürlich müssen wir über ein Thema sprechen, wenn wir über KI und Klimathemen sprechen, nämlich der Energieverbrauch der einfach der Datacenters, die für KI, AI Computing und für Inferenz, also für Training und Inferenz benötigt werden. Und mir scheint es auch, dass medial im Diskurs diese zwei Themen bewusst irgendwie gegeneinander ausgespielt werden. Also KI ist böse, weil sie so viel Energie verbraucht. Und die AI-Leute meinen oder die Tech-Bros meinen, naja, who cares about climate? Zumindest ich übertreibe jetzt bewusst. Und wie immer wird die Wahrheit irgendwo im grauen Bereich liegen. Ich meine, liegen. Was man natürlich sagen kann und was man auch beobachtet, an erster Stelle der Energieverbrauch der Data Centers und der KI-Modelle geht rasant nach unten. Also sowohl für das Training als auch für die Inferenz wird wesentlich sowohl die Kosten, also Kosten sind eigentlich 1:1 die Energiekosten, die benötigt werden, die gehen rasant nach unten. Gleichzeitig, weil die Kosten nach unten gehen, werden die Zugänge, wie man die Inferenz, also die Outputs ausrechnet, um sie nämlich qualitativ zu verbessern, immer komplexer. Das heißt, man verbraucht einfach mehr Tokens, um eine richtig, richtig gute Antwort zu liefern. Und man verbraucht einfach mehr davon. Das heißt, in Summe wird das Volumen leider nicht weniger. Also die Data Centers und eigentlich die KI-Nutzung und Training und Nutzung verursacht tatsächlich sehr viel, sehr großen CO2-Footprint. So, die Quadratur des Kreises wäre dann sozusagen die Frage, schaffen wir so viel positive Unterstützung seitens Technologie bei den Klimathemen, bei der Ökologisierung durch bessere Analysen, durch bessere Szenarienbildung, durch bessere Materialien und, so dass diese Rechnung in Summe für unseren Planeten ausgeht. Ja, wie siehst du das?
Das ist ein Thema, das wohl in der Form niemand noch wirklich final beantworten kann. Ich würde sagen, abgesehen, also es ist total wichtig, die Gefahren nicht auszublenden und auch regelmäßig darauf hinzuweisen und gleichzeitig aber nicht dort stehen zu bleiben. Ich würde gerne deine Analyse noch ein bisschen erweitern. Also wir haben auf der einen Seite die Rechenleistung und da geht es ja vor allem darum, ob die Stromversorgung erneuerbar ist, weil wenn wir nur mit Erneuerbaren den Strom erzeugen, dann wäre das Problem ja nicht da oder nicht so groß. Das heißt, wir haben die Rechenleistung.
Würde woanders fehlen, also die Erneuerbare?
Noch, aber da wird ja, da geht es jetzt wieder um andere Themen, um politische Rahmenbedingungen für den Ausbau von Erneuerbaren etc. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, das Thema Stromgenerierung aus Erneuerbaren nicht mehr das Thema sein wird, weil wir haben unendliche Möglichkeiten. Man braucht nur die Rahmenbedingungen. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Das heißt, da steigt auf jeden Fall der CO2-Fußabdruck. Dann haben wir aber auch den Ressourcenverbrauch für die Hardware. Also es braucht ja seltene Erden und Metalle, deren Abbau auch Klima- und Umweltschäden verursacht für die KI-Chips. Das heißt, da haben wir auch ein Thema. Und ich würde sagen, ein Thema, über das sehr wenig diskutiert wird, ist, ja, KI kann natürlich auch klimaschädliche Geschäftsmodelle effizienter machen. Also zum Beispiel in der fossilen Industrie. Also du hast natürlich europäische Öl- und Gasfirmen, die KI-Algorithmen testen, um bessere Exploration von Erdgasfeldern zu ermöglichen. Und das verlängert wieder die Nutzung fossiler Energien und konterkariert die Klimaziele. Also wir haben eigentlich drei starke Gegengewichte zu den Chancen. Das eine ist der Energiehunger, das zweite ist der Rohstoffhunger und das dritte ist, würde ich mal Fehlanwendung nennen. Und wenn ich jetzt das gegen die Chancen aufwiegen müsste, würde ich sagen, heute überwiegen eindeutig die Risiken, weil einfach der Energie- und Ressourcenhunger schneller wächst als die positiven Klimaanwendungen aktuell noch tatsächlich Wirkung entfalten. Mittelfristig können die Chancen sicher überwiegen, wenn klare Regeln gelten. Also KI muss mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Und der Einsatz sollte halt gezielt in klimarelevanten Bereichen auch gefördert werden. Also Energie, Mobilität, Industrie, Forschung. Und ich finde, was mir halt wichtig ist, das gilt eigentlich bei allem, was wir tun und bei allem, was ich sage zum Klimathema. Aber es gilt eben hier auch, KI ist kein Selbstläufer und sie kann einfach ein Megahebel für die Transformation sein oder ein Brandbeschleuniger für eine Krise, die schon da ist. Und je nachdem, wie man die politischen Rahmenbedingungen setzt, wird es halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und eigentlich sprechen wir hier nicht über eine technische Frage, sondern eine gesellschaftliche oder vor allem politische.
Siehst du die Politik als den größten Hebel oder eher die Unternehmer und die Industrie? Oder einfach beides zusammen? Aber
ja, ich würde sagen, man kann das nicht trennen voneinander. Ich meine, natürlich braucht es Rahmenbedingungen, das ist ja auch wieder so etwas, wo Klima und KI sehr viele Ähnlichkeiten haben. Auf der einen Seite, also Gesellschaft, Wirtschaft, Politik müssen alle ihren Teil dazu beitragen. Es geht natürlich um KonsumentInnen, es geht um AnwenderInnen und deren Entscheidungen. Auf die darf man aber diese Dinge nicht abwälzen. Die Politik reagiert auf öffentlichen Druck und reagiert aber auch sehr stark auf Lobbying von Interessenvertretungen und die wiederum sind sehr stark von der Wirtschaft beeinflusst. Das hängt alles sehr eng miteinander zusammen und natürlich geht es hier auch sowohl bei AI als auch bei Klima sehr stark auch um die europäischen Rahmenbedingungen, also was die EU ermöglicht, aber auch vorgibt, macht einen Unterschied. Und ich weiß schon, das Thema Regulierung ist nicht das Lieblingsthema von vielen KI-Anwendern und auch nicht das Lieblingsthema von vielen Menschen in der Wirtschaft, die rund um das Klimathema. Und gleichzeitig haben wir in Europa schon auch Vorteile durch das Thema Regulierung, weil es einfach Tatsachen schafft, weil es auch Standards schafft, weil es Qualität erhöht in manchen Fällen und andererseits manchmal aufhält. Das heißt, ich würde sagen, so smarte Regulierung, die nicht überbordet und gleichzeitig aber eben auch Qualität sichert und auch unsere Werte bis zum gewissen Grad verteidigt, das gilt sowohl wieder fürs Thema AI als auch fürs Klimathema.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist tatsächlich bei beiden Themen, sowohl bei AI als auch bei Klimathema, ähnlich. Dina, ich habe zu Beginn auch besprochen, ich möchte auch kurz mit dir darüber reden, wie es dir persönlich mit der KI geht und sowohl eben als Unternehmerin, als engagierte Person mit multiplen Engagements. Was nutzt du so tagtäglich an Tools, an Themen? Wo hilft sie dir eigentlich? Bei welchen?
Also für mich ist das, also die KI nicht mehr wegzudenken und ich würde sagen, wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Fragen des Lebens bin ich nicht ein First-User, aber ziemlich nah dran, also eine, die sich sehr schnell mit auch gesellschaftlichen Trends auseinandersetzt und schnell ins Ausprobieren geht. Insofern beschäftigt mich jetzt das Thema seit langer Zeit und seit einigen Monaten sehr intensiv und zwar sowohl als Person als auch in meinen Organisationen und also ich zum Beispiel mache alles von großen Moderationen und Keynotes über eben Strategieprozesse für meine Firmen als auch für andere. Fragen uns, wie wir Prozesse optimieren mit KI, aber auch, wenn ich jetzt was ganz Spezielles herauspicke, zum Beispiel bei Kontext, dem Klimainstitut, das ich gegründet habe mit anderen, da geht es sehr stark darum, okay, worüber redet man gerade beim Klimathema, nämlich auf EU-Ebene, weltweit, aber auch in Österreich. Was sind so die Themen, wo gerade vielleicht auch so ein Window of Opportunity entsteht, dass man das aufgreifen kann, wo vielleicht gerade eine Chance sich auch eröffnet für politische Rahmenbedingungen, die sich ändern könnten. Und da geht es sehr stark gerade bei uns darum, sich zu überlegen, wie können wir die KI nutzen, um so eine Art Window of Opportunity Pipeline zu erstellen, die uns dabei hilft, aus dieser Masse an Gesprächsprotokollen, die wir haben aus unseren tausenden Gesprächen mit irgendwelchen Regierungsmitgliedern und mit Wirtschaftsvertretern und mit Medienleuten und so weiter, was abzuleiten und nicht nur zu sagen, ja, wir setzen uns halt einmal in der Woche im Team zusammen und jeder erzählt ein bisschen darüber, worüber er geplaudert hat, sondern wie können wir das strukturiert in eine Art Engine verwandeln, um die größten Themen abzuleiten, denen wir uns widmen sollten und wo wir wirklich auch Analysen dazu erstellen sollten. Also wir versuchen, dieses Thema Wissensmanagement und Opportunity Management so ein bisschen mit der KI gerade aufzuarbeiten, was super spannend ist.
Hast du schon ChatGPT gefragt, so, wie geht es den Österreichern oder Österreicherinnen mit dem Thema Klima heute und was kommen da für spannende Antworten? Könnte man vielleicht mal fragen.
Natürlich.
Daily Ticker, der Lage der Nation.
Ja, natürlich fragen wir solche Sachen regelmäßig. Aber es gibt ja, also ChatGPT spuckt dir ja da de facto halt auch die relevantesten Daten aus Meinungsumfragen aus, die wir sowieso kennen. Also in dem Fall hilft mir die Antwort nicht so, weil da sind wir selbst so stark drinnen, dass nicht mehr viel Neues kommt. Aber ich finde oft auch, wenn es so darum geht, ein Thema zu framen oder sich eine Story zu überlegen oder gerade du machst ja auch viel auch Gespräche, Moderationen, wo es darum geht, welche Fragen könnte ich stellen oder welchen Angle könnte ich noch anschauen.
Perspektivenbildung.
Oder ich führe mich mit jemandem, wie könnte ich mich vorbereiten, was sollte ich vorher lesen? Super spannend. Hey, spuck mir doch aus, was ich der Anna Gutes sagen könnte da über KI und
Aber mit ein bisschen Würze von Tina.
Mit ein bisschen Würze von Tina, genau.
Aber Tina, jetzt mit all dem, was wir besprochen haben und auch mit sozusagen deiner persönlichen Erfahrung, wie blickst du jetzt eigentlich in die Zukunft bei dem Thema KI und bei deinem Thema Ökologisierung, aber auch Unternehmertum irgendwie überhaupt?
Also ich bin ja so grundsätzlich ist meine Life-Attitude ein bisschen love it, change it or leave it. Also ich hasse wirklich nichts
Gestalterin.
Mehr, als sich lange aufzuregen über Themen und nichts beizutragen. Also entweder man widmet sich anderen Themen oder wenn es einen aufregt, dann sollte man halt versuchen, was zu ändern. Und ich bin beim Thema KI und beim Thema Klima der Meinung, das sind ohne Zweifel, egal ob wir das wollen oder nicht, zwei riesige gesellschaftliche Entwicklungen, die nicht mehr wegzudenken sind. Punkt. Das können wir uns jetzt nicht mehr aussuchen. Beim einen ist es quasi naturwissenschaftlich einfach so und beim anderen, und bis zu einem gewissen Grad so, dass es sich schon selbst beschleunigt, weil wir zu lange nichts getan haben und da wird uns manches auch aus der Hand genommen und beim anderen vielleicht auch. Also das kann ja auch in die Richtung gehen, wo uns das aus der Hand genommen wird. Und ich glaube, deswegen, wir haben nicht die Frage, ob wir uns dem widmen wollen oder nicht, sondern die Frage, wir müssen uns dem stellen und wie können wir das Beste draus machen und auch eben chancenorientiert drauf blicken und sagen, gut, wie wollen wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es uns als Menschen nutzt? Und so schaue ich auf die Themen und auch als Unternehmerin, ich will gerne beitragen und gestalten und ich sehe da unendliche Chancen. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit KI, dann wird man ganz aufgeregt wie ein kleines Kind, finde ich, und denkt sich so, wow. Und ohne auszublenden, was für Gefahren auch dahinter stecken. Ich glaube, in Europa würden wir gerade sehr viel mehr Zuversicht und Mut vertragen und sehr viel mehr Optimismus und ja, uns selbst Dinge zuzutrauen. Und ich glaube, mit dem Blick versuche ich auf Dinge zu schauen.
Ich schaue mir das definitiv von dir immer wieder ab und bewundere deinen Gestaltungswillen, Mut und auch, muss ich ergänzen, einfach Entscheidungsfähigkeit, wofür man dann arbeitet oder so, wo man sich engagiert. Weil ja, ist manchmal heutzutage gar nicht so leicht. Es gibt ja viele Probleme, die man lösen könnte und viele Themen, wo man mitgestalten könnte. Liebe Tina, danke dir für deine Zeit. Die ist auch sehr, sehr wertvoll mit deinen multiplen Engagements. Insofern weiß ich es doppelt zu schätzen, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Wir sehen uns bald wieder bei dem einen oder anderen Event. Da bin ich überzeugt. Euch allen anderen wünsche ich eine wunderbare Woche. Nächste Woche gibt es eine kleine Überraschung und auch ein kleines Geschenk. Es ist ein bisschen wieder ein anderes Thema, in das wir eintauchen, aber eines, das nicht so uninteressant ist heutzutage. Es geht in Richtung Self-Leadership, Mindfulness und es wird spannend mit einer super, super coolen Gästin. Seid gespannt und ja. Teilt den Podcast. Wir haben nur noch 5 Folgen dieses Jahr. Es wird, ich versuche jetzt gerade Scarcity zu erzeugen, tatsächlich. FOMO. Insofern, genau, spread the word, aber bleibt gesund und engagiert und motiviert. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.